Wir sind in Stendal angekommen und stehen hier auf dem Marktplatz. Und hier steht eine komische Figur.
Wir befinden uns genau im Zentrum. Und der steinerne Mann ist unser Roland. Ich finde, das ist der schönste Mann von Stendal. Da sagt man immer nichts verkehrt. Er ist auch von den Proportionen ganz schön. Und es ist ein Symbol der Freiheit und der Gerichtbarkeit. Das helle Gebäude ist das Rathaus. Und das Backsteingebäude daneben ist die Gerichtslaube. Und im Hintergrund, hoch aufragend mit den Türmen, ist die Stadt- und Ratskirche St. Marien. Und das ist städtebaulich schon ein ganz besonderes Ensemble.
Warum kennen Sie sich eigentlich so gut aus hier in Stendal?
Mein Name ist Bärbel Hornemann. Und ich leite einen Verein, der nennt sich Förderverein Glocken St. Marien, weil wir hier einen ganz bedeutenden Glockenschatz in den Türmen haben.
Stolze Städte, weites Land. Der Altmark-Podcast. Ein Landleben-Podcast für Altmark-Liebhaber und Altmark-Entdecker.
Wir sind Björn Menzel
und Pierre Gemlich.
Und wir nehmen euch heute mit auf eine Entdeckungsreise in die Altmark. Denn hier sind ungewöhnlich viele Städte Hansestädte.
Die Hanse kennt ihr vielleicht noch? Das war im Mittelalter der große Handelsbund. Er hat den Kaufleuten einen enormen Reichtum gebracht, der noch heute in der Region an vielen Stellen sichtbar ist.
Wir wollen einige davon entdecken. Viel Spaß beim Hören.
Also ich denke, wir sollten auf jeden Fall auf den Glockenturm. Sie haben da von oben eine sehr schöne Sicht auf die Stadt. Und der Turm ist touristisch erschlossen. Wir bieten auch Führungen an, sodass auch die Besucher überhaupt zum Thema Glocken erstmal was erfahren. Und die sind unverfälscht. Also die sind ein ganz authentisches Zeugnis aus der Hansezeit.
Wir sind ja hier auf den Spuren der Hanse unterwegs. Was hat denn die Hanse uns hier hinterlassen? Und warum sieht das alles so mächtig aus?
Die Hanse ist ja ein Verbund von niederdeutschen Kaufleuten, also eine Schwurgemeinschaft, die sich geholfen. Das mussten immer freie Kaufleute sein. Und wir hatten hier, wir stehen jetzt auf dem Markt und das Tolle ist, die Archäologen haben ausgegraben, dass wir das größte Kaufhaus nördlich der Alpen hier hatten, schon 1188. 50 Meter lang und 6 Meter breit. Das war so der Ursprung. Und wenn man in den Hanseakten schaut, gibt es ja Handelsbeziehungen bis Stockholm, also Schweden, Russland, Novgorod, London, Brüssel und so weiter. Also wir waren sehr gut vernetzt und haben auch die Altmark als Stadt gut vertreten.
Was hat denn Stendal im Angebot gehabt, dass es für andere in der Hanse interessant war?
Wir sind ja landwirtschaftlich geprägt. Tuche spielten eine große Rolle. Wir hatten hier die Gewandschneider, die Tuchmeistergilde und es wurden Laken hergestellt aus Baumwollgemischen. Es wurden aber auch aus tierischen, also Wollsachen hergestellt und die waren auch in der Qualität so gut, dass sie überall im hanseatischen Raum beliebt waren.
Einer der Tuchmacher, erzählt uns Bärbel Hornemann, der lebt digital im Stendaler Rathaus wieder auf. Und Besucher können mit dem Handy einen QR-Code scannen und dann erklingt die Stimme von Tuchfried, dem Tuchmacher.
Seid willkommen in Stendal. Handelklug, der Hanse-Kaufmann, hat mir eure Ankunft bereits angekündigt. Mein Name ist Tuchfried. Ich lebe hier in der Stadt und verdiene mir mein Brot als Tuchmacher. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit. Vielleicht habt ihr schon einmal vom bekannten Stendaler Laken gehört? Nein? Ich rede nicht von einem Bettlaken. So nennt man den feinen Stoff, den wir Tuchmacher hier in Stendal weben. Unsere Stoffe sind selbst in Hamburg, Schweden und England berühmt. Dort wird unter anderem Kleidung daraus genäht. Gut, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt.
So, jetzt gehen wir zur Kirche. Haben Sie eigentlich einen Schlüssel mit oder ist da immer offen?
Wir gucken einfach rein. Ich habe einen Schlüssel.
Jetzt komme ich als Tourist gerne in eine Kirche rein, lasse mich ein bisschen von der Größe beeindrucken. Und dann denke ich immer, okay, was muss ich mir in der Kirche angucken?
Ja, also erstmal muss man den Innenraum auf sich wirken lassen. Wir haben in Marien einen sehr hellen Raum. Und es kommen die mittelalterliche Ausstattung, die wir haben, auch richtig zur Geltung. Und es gibt diesen tollen Altar im Hintergrund. Und auf der anderen Seite haben wir die astronomische Uhr und die Orgel aus der Reformationszeit, 1580.
Diesen ganzen Prunk haben sich die Kaufleute auf ihren Reisen in Europa abgeschaut und Künstler bezahlt, um auch die Stendaler Marienkirche auszugestalten.
Sie haben gerade angesprochen, die astronomische Uhr.
Ja. Ja,
wo finden wir die?
Die finden wir, sieht im Moment so ein bisschen unspektakulär aus, aber es gibt nur 7 astronomische Hanseuhren, die auch noch gehen. Wenn man heute auf eine Uhr schaut, dann sieht man Zahlen 1 bis 12. Wenn Sie sich dieses Zifferblatt angucken, ist einmal 1 bis 12 bis nach unten, also von oben nach unten 12 und dann nochmal 12, also 24 Stunden Zifferblatt. Und jetzt kommen wir zur Astrologie. Da sind die 12 Tierkreiszeichen dargestellt. Und wer Latein kann, der kann auch sehen, ob sein Tierkreiszeichen gut, neutral oder böse ist. Und in der Mitte haben wir eine Sternscheibe. Und im Moment sieht man in der Sternscheibe nochmal einen schwarzen kleinen Kreis. Das heißt, wir haben jetzt abnehmenden Mond. Wenn Vollmond ist, ist diese schwarze kleine Scheibe komplett golden. Also man kann die ganzen Mondphasen alles an dieser Uhr ablesen.
Noch mehr zur astronomischen Uhr, zur Marienkirche und den Öffnungszeiten haben wir euch in die Shownotes gepackt, in die Beschreibung dieser Folge. Bevor wir aber die große Kirche verlassen, wollen wir unbedingt noch auf die 2 Türme steigen. Wir brauchen mehr als 5 Minuten, bis wir oben bei den Glocken angekommen sind. Und diese Glocken klingen ganz besonders.
Die Stendaler Kaufleute hatten Kontakt in Lüneburg und auch in Lübeck mit Gerd van Wouw. Gerd van Wouw ist ein niederländischer Glockengießer. Der war der Erste, der es zur Perfektion brachte. Also es gibt ungefähr noch 160 Glocken und die sind alle in einer hervorragenden Qualität, gestalterisch und musikalisch. Der Auftraggeber wollte natürlich einen ganz genauen Ton haben und das konnte er berechnen. Also er war so vergleichbar wie Leonardo da Vinci in der Malerei, war er der Glockengießer. Und die heutigen Gießer haben alle Ehrfurcht vor diesem alten Meister.
Und was wir jetzt gerade wir sehen, aber man noch nicht hört, Sie setzen gerade den
Klöppel in Gange und die Gießerqualität zeichnet sich dadurch aus, dass man einen sehr schönen, voluminanten Ton hat mit langem Nachhall. Man merkt, wie die Quinten, Terzen, Primen und so weiter sich in dieser Glocke entfalten. Es geht so Art wie eine Sinuskurve. Und das ist diese besondere Gießerqualität.
Die klingt immer noch.
Ja, die hat einen Nachhall von 5 Minuten. Das kann man alles ausmessen, auch wenn das menschliche Ohr das nicht mehr hört.
Ich habe auch jetzt die Glocken in Stendal sind schon älter als 500 Jahre. Naja. Bis zum Geläut zu laufen war schon anstrengend. Aber jetzt müssen wir noch höher. Doch es soll sich lohnen, sagt Bärbel Hornemann.
So, meine Güte, jetzt sind wir ganz oben angekommen. Jetzt stehen hier Öfen. Was soll das denn?
Ja, ich glaube, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Wir hatten schon viel Kampologen oben. Wo gibt es das? Himmlische Bratäpfel. Die Glocken sind der Vermittler zwischen Himmel und Erde, Gott und Erde. Und wir haben die Backöfen oberhalb der Glocken. Und am 3. Advent, das ist so ein Highlight in der Stadt, kommen auch ganz viele Besucher von außerhalb und essen hier oben Bratäpfel in Orangensauce.
Von hier oben genießen wir den fantastischen Blick in alle Himmelsrichtungen über Stendal sowie weit darüber hinaus und fragen:
Wo sollten wir denn weiterreisen auf den Spuren der Hanse?
Also interessant, denke ich mal, ist die kleinste Hansestadt Werben. Die liegt nordöstlich hier von Stendal und sie hat eine ganz große Komturei, also das muss man mal gesehen haben.
Mit dem Glockenspiel von Stendal im Ohr fahren wir nach Werben. Es ist etwa eine halbe Stunde mit dem Auto und wir fahren über flaches Land. Nach dem trubeligen Stendal steigen wir auf dem Markt in Werben aus. Hier ist es viel ruhiger, fast wie in einem Dorf. Na klar, Werben hat gerade einmal etwa 900 Einwohner und ist trotzdem eine Hansestadt, die kleinste Deutschlands. Wir sind mit Jochen Hufschmidt verabredet. Er kümmert sich um die historischen Häuser in Werben und macht Stadtführungen. Ihn treffen wir am Elbtor. Und das seht ihr auf dem Cover dieser Folge.
Wir kommen jetzt gerade aus der Hansestadt Stendal und stehen hier vor dem Elbtor in Werben. Warum ist das überhaupt eine Hansestadt geworden?
Naja, es gab hier immer schon Getreideanbau, Brot, Weizen und Biergerste. Und im 12. Jahrhundert sind hier Gräben angelegt worden, Deiche geschaffen worden unter Markgraf Albrecht der Bär. Dann gab es eine Stadt und ein Marktrecht und einen lebhaften Handel. Das hat was damit zu tun, dass wir direkt an der Elbe liegen und die Elbe als Schifffahrtsweg, anders als heute, sehr, sehr wichtig war. Und hier durch dieses Elbtor wurden die Waren zum Hafen gebracht und dann verschifft, vor allem nach Hamburg, aber in die ganze, in die Nord- und Ostsee.
Das Elbtor steht mächtig am Deich. Heute rollen vor allem Radfahrer, die auf dem Elbe-Radweg unterwegs sind, durch das Tor in die Stadt und sehen direkt nach dem Tor die kleinen Fischerhäuschen.
Man kann heute noch sehen, wo die Stadtmauer war. Die wurde im 13. Jahrhundert errichtet und ist dann im Zuge des Dreißigjährigen Krieges abgerissen worden. Man erkennt wirklich noch diese Stadtanlage, das ist rund gebaut. Wir gehen ja jetzt hier um die Kurve und kommen dann zum Rathaus. Dann öffnet sich die enge Bebauung, dann wird es großzügiger, ein großzügiger Marktplatz. Einige ältere Patrizierhäuser. Wir gehen vorbei an Häusern, die saniert sind. Wir gehen vorbei an Häusern, die verlassen sind.
Was uns aber am meisten interessiert, ist die Komturei. Wobei wir uns ehrlich gesagt unter dem Begriff Komturei noch gar nichts vorstellen können. Außerdem haben wir gelesen, dass in Werben das älteste Haus Europas stehen soll. Eigentlich unglaublich. Warum soll das genau hier stehen?
Wir stehen vor einer Baustelle. Die Komturei ist eingerüstet.
Ja, es ist ein Glücksfall. Wir haben jetzt endlich Leute gefunden, die das ganze Gelände von der Stadt gekauft haben.
Die Komturei ist ein Hof, so groß wie heute ein Fußballfeld, mit Wohngebäuden, mit Ställen und Scheune. Und wir erfahren, dass der Hof vom Ritterorden der Johanniter gebaut wurde, als eine Art zentrale Verwaltung für ein großes Gebiet im Norden von Deutschland. Das ist schon mehr als 700 Jahre her.
Und das Herzstück ist eigentlich das, was an die Zeit der Johanniter erinnert, dieses romanische Haus. Die Größe dieses Hauses kann man gar nicht erkennen. Die Frage ist, ob man Erdreich abtragen kann, um die Größe des Hauses zu wirklich wahrzunehmen. Man muss nämlich über 2 Meter tief gehen, um das eigentliche Haus zu erfassen.
Wir stehen jetzt direkt neben dem vermutlich ältesten erhaltenen Haus in Europa, das nicht von der Kirche erbaut worden ist, also ein sogenannter Profanbau.
Und das war keine Kapelle, wie man lange angenommen hat, sondern dort verwahrten die Johanniter ihre Urkunden und das, was es an Wertgegenständen gab, zu einer Zeit, in der es keine festen Häuser gab. Man muss sich das so vorstellen, dass da Lauben drumherum gebaut waren, dass man in dieses Haus reinkam. Und es wird jetzt irgendwann weitergehen und es soll so eine Art Museum werden zur Baugeschichte und zur Geschichte der Johanniter in Werben.
Was mich vor allem interessiert, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel mit dem Fahrrad, kann ich hier gut essen.
Wir haben jetzt auch ein Café, das ist nochmal was ganz Besonderes. Ja, zum einen ist das Besondere das Alter dieses Hauses. Hier sehen Sie es und es ist ein Café im ländlichen Biedermeier-Stil. Ist in der Saison geöffnet ab 1. Mai, ist so biedermeierlich eingerichtet. Das hängt damit zusammen, dass der Wiederaufbau der Stadt nach der gewaltigen Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg im 18. und 19. Jahrhundert stattfand, überwiegend Anfang des 19. Jahrhunderts, und dass man hier noch biedermeierliche Elemente sehen kann. Und deswegen sind wir irgendwo auch Biedermeierstadt. Und der Arbeitskreis Werbener Altstadt veranstaltet hier gerade auf diesem Kirchplatz zweimal im Jahr seine Biedermeier-Märkte mit Handwerkern, Händlern, Künstlern und so weiter. Wunderbare Feste. Menschen von weit her kommen hier hin, um den Biedermeier-Markt zu erleben.
Wenn man hier in Werben schon ist, auf den Spuren der Hanse, was sollte man sich vielleicht noch anschauen?
Wir haben seit einigen Jahren ein wunderbares privates Rundfunkmuseum, in dem Sie alle Modelle finden können mit Bezeichnungen, großartigen Erklärungen und Führungen.
Das hat immer offen?
Das hat eigentlich immer offen. Man kann dort klingeln. Der Besitzer öffnet gerne seine Türen, wenn sie nicht geöffnet sind, und zeigt Ihnen alles.
Jetzt wollen wir uns weiter auf den Weg machen, auf den Spuren der Hanse. Was empfehlen Sie uns denn? In welche Richtung machen wir uns los?
Ja, zu den altmärkischen Hansestädten gehört ja auch Salzwedel, eine, finde ich, hochinteressante Stadt, die auch einen eigenen Hansetag ab und zu macht. Eine wunderbare Fachwerkstatt, kann ich nur sehr empfehlen.
Also auf nach Salzwedel. Salzwedel, da war doch was. Die Stadt im Nordwesten der Altmark ist nicht nur Hansestadt, sondern auch bekannt für ihren Baumkuchen. Und bevor wir weiter nach Spuren der Hanse suchen, machen wir einen Abstecher ins Baumkuchencafé. Das hat sogar eine gläserne Schaubäckerei. Und dort treffen wir Gerwald Wulschläger, den Chef.
Wir gehen hier gerade an den Glasscheiben vorbei, so wie das jeder Tourist machen kann in Salzwedel. Können Sie mal ganz kurz uns erklären, was hier hinter den Scheiben passiert?
Ja, also wir haben hier einen Glaskanal. Das heißt, für die Leute, die uns besuchen wollen, die können durch einen offenen Gang gehen. Und hinter den Glasscheiben, da arbeiten die Kollegen, das heißt, da stellen sie Baumkuchen her. Wir haben hier 4 oder 5 Bereiche. Erster Bereich, Eier aufschlagen. Zweiter Bereich, Anschlagraum und Backraum. Dritte ist Auskühlraum. 5 und 6 haben wir hier Verpackung und Schokoladierraum.
Jetzt haben wir den großen Vorteil, wir dürfen einmal mit reingehen, richtig?
Wir machen heute mal eine Ausnahme und gehen mal rein zum Bäckermeister und können uns das live anschauen und erleben und auch mal den Duft riechen.
Wir stehen in der Backstube, es riecht gut und es ist ganz schön warm.
Ja, wir brauchen eine bestimmte Betriebstemperatur, damit der Baumkuchen auch gelingt. Das heißt, er muss auch richtig pluschig werden und aufgehen. Und wenn das nicht temperiert ist, dann ist er meistens hart und trocken. Das geht natürlich nicht. Das sind Erfahrungswerte. Wir haben extra Zusatzheizung im Raum. Also wir haben ja ungefähr 30 bis 35 Grad Celsius, die brauchen wir als Backtemperatur.
Jetzt hört man schon im Hintergrund, ich halte es noch mal ganz kurz hin, so ein bisschen schaufeln. Was wird da gemacht?
Da wir kleckern die Baumkuchenmasse auf die Walze, ständig wiederkehren. Mit jedem Auftrag entsteht ein Wachstums- und Jahresring. Darum auch der Bezug Baum-Baumkuchen. Und der Baum hat viele Jahresringe, wenn wir eine Baumscheibe mal sehen. Und so ist der Baumkuchen auch aufgebaut. Nachdem die Schicht angebacken ist, kommt der nächste Auftrag raus und wird er Schicht für Schicht, ich sag's mal so, spaßig immer älter. 10 bis 13 Mal kleckern wir auf so eine Walze drauf.
Für alle, die den Baumkuchen noch nicht kennen, was ist da drin?
Der Baumkuchen hat eine besondere Rezeptur, die ich nur oberflächlich hier sagen möchte und darf. Eier, Butter, Weizenstärke, Weizenmehl, Aromastoffe, keine Konservierung. Das Entscheidende sind die Gewürze aus dem Jahr 1807 von Herrn Tschernikow, den Urvater des Baumkuchens in Salzwedel. Und das gibt dann die Würze und das Typische unseres Baumkuchens aus Salzwedel.
Wir haben jetzt Hunger bekommen und gehen in Ihr Café.
Wir gehen ins Café rein. Okay.
Hier wird der Baumkuchen geschnitten, handliche Stücke zum Verkauf. Und was ich vom Baumkuchen weiß, ist, es gibt eine besondere Art, den zu schneiden, bevor man den isst.
Ja, erstmal muss man davon ausgehen, die Leute, die uns besuchen kommen, fragen immer, wie kriegt man denn den Baumkuchen von der Walze runter? Sie sehen jetzt gerade, meine Kollegin schneidet gerade einen Baumkuchen ab. Man schneidet das mal so groß das Stück, wie man es haben möchte, um dann den Baumkuchen als Stück, wie er geschnitten wurde, von der Walze runterziehen zu können, muss die Walze links angehoben werden und dann schiebt man ihn runter. Das ist das Geheimnis. Dann haben wir den Baumkuchen, stellen ihn auf den Teller und dann darf man ihn nicht aufschneiden, wie es oft falsch gemacht wird, von oben nach unten. Man nimmt ein Messer, scharf und kurz gefasst, und schneidet kleine Scheiben in Wellenform muschelartig ab. In jeder Scheibe dann, wenn Sie es sich vorstellen können, sieht man die gewachsenen Jahresringe. Und das macht Spaß beim Essen.
Wir entscheiden uns für den Baumkuchen mit Zuckerguss. Denn das ist die historische Variante. Vor 200 Jahren nahm man keine Schokolade für den Überzug. Das war zu teuer. Heute ist es anders. Heute gibt es den Kuchen auch mit Vollmilch, dunkler oder weißer Schokolade. Wer jetzt Appetit bekommen hat, das Baumkuchencafé verschickt die Köstlichkeiten deutschlandweit. Auch diesen Link packen wir euch in die Shownotes.
Salzwedel ist die Hansestadt und Baumkuchenstadt. Auf den Spuren der Hanse, wo sollten wir weiterschauen?
Na, ich würde Ihnen empfehlen, besuchen Sie einfach mal den Bürgermeisterhof, wenn Sie noch Zeit haben, auch den Hansehof.
Wir gehen vom Café Kruse nur ein paar Schritte durch die Altstadt von Salzwedel, vorbei an schönen Fachwerkhäusern und durch enge Gassen. Wir suchen die Adresse und stehen vor einem alten Haus mit Laden und einer kleinen Toreinfahrt. Durch die gehen wir und staunen. Denn hier sieht es wirklich aus wie im Mittelalter. Fenster mit Butzenscheiben, schiefes Fachwerk und gleich eine ganze Reihe Häuser drängen sich aneinander. Mit Ulrich Lemme tauchen wir noch einmal ab in die Zeit der Hanse.
Ja, es ist ein typischer Handelshof. Er nennt sich zwar Bürgermeisterhof, aber nicht, weil der Bürgermeister hier seinen Amtssitz hatte, sondern hier haben nachweislich vier Bürgermeisterfamilien gewohnt, im 16. Jahrhundert zwei und im 19. Jahrhundert auch zwei Familien. Und es ist eigentlich ein typischer Handelshof. Diese beiden Gebäude sind typische Speichergebäude. Und als solche bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts auch funktioniert. Deswegen gab es keinen Veränderungsdruck. Hier haben wir im Prinzip fast komplett originale Substanz.
Sie hatten gesagt Handelshof und Speicherhäuser. Weiß man, was damals hier gehandelt und gespeichert wurde?
Hauptsächlich Gewandschneider. Also hier in den umgegenden Orten wurde viel Flachs angebaut, Leinen gewebt. Und das wurde aufgekauft. Und wahrscheinlich ist sowas hier gelagert worden. Getreide, denke ich, eher weniger. Obwohl auch hier über den Hafen gab es ja eine Schiffsverbindung nach Hamburg über die Jeetze bis 1901. Also kleine Kähne, die wurden gestarkt. Und da haben die altmärkischen Hansestädte eigentlich von gelebt. Also Getreide und Stoffe.
Über das Leben der Kahnfahrer in der Hansestadt können Besucher übrigens noch mehr erfahren. In der Touristinfo scannen sie einfach mit dem Handy einen QR-Code und dann erzählt Kähnold, der Kahnfahrer, aus seinem Leben.
Schön, dass ihr zu mir nach Salzwedel gefunden habt. Viel Zeit habe ich allerdings nicht. Ich breche gleich noch einmal auf. Als Kahnführer transportiere ich auf meinem Kahn, also auf einem langgezogenen Boot, Waren über die kleinen Flüsse hier in der Gegend. Wir haben in Salzwedel keinen großen Fluss wie die Elbe, sondern viele schmale Wasserläufe. Darum fahren hier keine großen Handelsschiffe ab. Stattdessen bringen wir Kahnführer die Waren mit unseren kleinen Kähnen bis zum nächsten Hafen in eine andere Stadt. Dort werden sie dann auf größere Schiffe umgeladen und weitertransportiert. Vielleicht sind euch schon die vielen kleinen Flussläufe überall in Salzwedel aufgefallen? Ja, darauf bin ich jeden Tag unterwegs. Beladen wird mein Kahn meistens am Hansehof. Den solltet ihr euch unbedingt einmal ansehen.
Wir schauen uns aber den Bürgermeisterhof noch etwas genauer an. Den sanieren Mitglieder eines Vereins gerade und wollen ihn wiederbeleben. Ulrich Lemme ist einer von ihnen.
1543 ist das älteste Gebäude. Schließt sich an hier 1567, noch in Hochständerbauweise gebaut. Also nicht geschossweise abgezimmert. Die Stiele gehen durch von der Schwelle bis zur Traufe.
Das heißt, wir sehen hier noch Abbretterungen und zum Beispiel auch Fenster, die 500 Jahre alt sind?
Nein, die Fenster schätze ich so spätes 19. Jahrhundert. Hier hat ein Glasergrinne gesessen. Und Sie müssen sich vorstellen, hier waren eigentlich offene Öffnungen, mit quadratischen, auf Spitze gestellten Stäben verschlossen oder zumindest gesichert, sodass keine Vögel reinfliegen konnten, aber Luft musste rein. Ja, das müssen Sie sich hier eigentlich wegdenken.
Hallo. Das ist hier dieser Hochständebau von 1467. Zweimal geschlossen, jetzt sind wir. Gut.
Das ist der erste Bereich, den wir instand gesetzt haben. Hier war bis 2012, 2015 war hier eine Gaststätte drin und die haben wir übernommen. Der Tresen ist drin geblieben. Den haben wir mit als erstes instand gesetzt, weil wir ja hier auch Veranstaltungen durchführen und ein bisschen Einnahmen bekommen dadurch.
Nach und nach wollen die Mitglieder des Vereins die einzelnen Gebäude wieder herrichten.
Es ist alles so ein bisschen krumm, ein bisschen schief in die eine Richtung, in die andere Richtung. Wie viel davon wollen Sie denn erhalten oder wird es dann irgendwie gerade gezogen?
Nichts gerade gezogen und ich muss manchmal ein bisschen eingreifen, wenn Handwerker sagen, wir machen alles schick. Nee, wir wollen das gar nicht schick haben. Es soll richtig, also fachlich, handwerklich richtig sein. Es soll der Bestand für die nächsten Jahrzehnte gesichert werden. Klar, wir beschäftigen uns mit Nutzungskonzepten, aber da brauchen wir natürlich auch wieder eine spezielle Förderung. Es gibt Vorgespräche mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Braucht Zeit. Wir sind ein junger Verein, aber wir sind mittlerweile doch über 50 Leute und gut wie in jedem Verein aktiv, jedenfalls sichtbar aktiv im Baulichen. Vielleicht ein Dutzend Leute, aber dafür machen andere dann eben Akquise, Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit und so weiter.
Und schon jetzt können sich Besucher den Bürgermeisterhof ansehen. Die Termine von Veranstaltungen gibt es auf der Webseite. Auch den Link dazu packen wir euch in die Shownotes.
Naja, es ist von dieser Art, ich glaube, der letzte authentische Ort aus dieser Zeit mit dieser Denkmaldichte in der Altmark. Ich kenne die Altmark sehr gut, also das finden Sie hier nicht nochmal.
So Pierre, unsere Reise endet in Salzwedel. Leider. Was war eigentlich dein Highlight?
Vom Bauchgefühl her schon mal der Baumkuchen, aber in meinem Bauch hallt auch noch die Glocke von Stendal nach. Das muss man schon erleben.
Ich finde, wir haben in kurzer Zeit viel gesehen. Dabei waren wir gerade einmal in 3 von 8 Hansestädten hier in der Altmark unterwegs.
Das heißt?
Wir kommen wieder, oder?
Ja. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast liked oder auch abonniert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Dies ist ein Podcast des Altmärkischen Regionalmarketing- und Tourismusverbandes. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Der Verband unterstützt die touristische Entwicklung der Altmark. Der Podcast wird aus Fördermitteln des Programms Modern Denken des Landes Sachsen-Anhalt finanziert.